steigt Iran jetzt in den Krieg ein. Das iranische Regime hat diese Woche Israel mit Raketen angegriffen, während Israel weiter den Libanon angreift. Mit dem ARD-Studio für die Region sprechen wir über die aktuelle Lage.
Außerdem schauen wir noch auf einen Prozess in den USA, über den gerade richtig viel gesprochen wird. Der Prozess vom Rapper P. Diddy. Was ihm vorgeworfen wird und wieso das auch viele andere Promis betreffen könnte, besprechen wir heute. Also, let's go!
Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin David Schöne.
Und ich bin Julika Kott. Wir reden aber auch noch mal kurz drüber, wie die Wahlen in Österreich ausgegangen sind und warum niemand mit Herbert Kickl von der FPÖ zusammenarbeiten möchte. Und wir haben auch noch ganz viele kleine andere News diese Woche für euch dabei.
Aber bevor wir anfangen, ganz kurz was in eigener Sache. Wir von Funk suchen Menschen, die sich für etwas richtig begeistern können und Bock haben, mit Funk zusammen einen eigenen Kanal aufzubauen. Sei es Politik, Wirtschaft, Musik, Sport oder Popkultur. Wir suchen journalistische Talente für TikTok oder andere Plattformen. Dabei ist das Social Media Know-how gar nicht mal das Wichtigste, sondern eher, dass du Bock hast, dich in so ein Themengebiet richtig tief einzuarbeiten. Wenn du dir denkst, ja, da sehe ich mich, dann schau doch mal in die Shownotes, da haben wir den Link für dich und alle weiteren Infos. Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Ja, und wir starten leider mit einer super traurigen Nachricht für mich, weil die britische Schauspielerin Maggie Smith ist tot. Ich kenne sie, oder die meisten werden sie wahrscheinlich kennen, weil sie Professor McGonagall in den Harry Potter Filmen gespielt hat. Sie hat aber zum Beispiel auch bei Downton Abbey oder in Sister Act mitgespielt und wird von vielen als eine der größten Schauspielerinnen aus ihrer Generation bezeichnet. Sie hat sogar 2 Oscars für ihre schauspielerische Leistung bekommen. Am 27. September ist jetzt Maggie Smith in London im Alter von 89 Jahren gestorben. Übrigens genau am selben Tag wie vor einem Jahr der Dumbledore-Schauspieler Michael Gambon. Bist du denn ein Harry Potter-Fan gewesen und wie sehr hat dich diese Nachricht mitgenommen?
Ja, ich bin schon ein Harry Potter-Fan. Ich glaube, es gibt wesentlich größere Harry Potter-Fans als mich, aber mich hat das natürlich irgendwie mitgenommen. Vor allem habe ich dann ein Bild auf Instagram gesehen, wo so Snape, McGonagall und Dumbledore nebeneinander stehen und alle 3 Schauspieler und jetzt auch die Schauspielerin von McGonagall quasi gestorben sind. Aber was ich auch irgendwie auf eine gewisse Art schön fand in dem letzten Video, was letzte Woche online ging von Cold Mirror, die ja den 5-Minuten-Harry-Podcast gehostet hat und auf YouTube jetzt so eigentlich so Kack-Produktbeschreibung macht, haben sich super viele in den Kommentaren versammelt und haben so Rest in Peace Maggie Smith und haben sich so in den Kommentaren nochmal über so Momente und Erinnerungen ausgetauscht und das fand ich dann irgendwie schön, wie dann da so eine Community zusammenkommt und sich so ein bisschen auffängt quasi.
Ja, voll. Ich fand es auch voll schön. Auch unter dem Tagesschau-Post kamen richtig viele Nachrichten von so trauernden Harry Potter-Fans. Und ein User hat ihr zum Beispiel einen Ehrengrab direkt neben Dumbledore gewünscht. Das fand ich auch voll sweet.
Auf Platz 2 ist die Meldung, dass eine Reihe Bundestagsabgeordnete die AfD verbieten lassen wollen. Einzelne Abgeordnete von SPD, Union, Grünen und Linken haben dafür jetzt eine Diskussion im Bundestag angemeldet, wo ein Antrag für ein Parteiverbotsverfahren besprochen werden soll. Dieser Antrag soll schon seit Monaten vorbereitet worden sein und die Initiative wird jetzt vor allem von ostdeutschen Abgeordneten gepusht.
In dem Antrag werfen die Abgeordneten der AfD vor, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen zu wollen. Unter anderem, weil sie finden, dass viele Forderungen von AfD-Vorsitzenden auf Bundes- und Landesebene verletzend gegenüber MigrantInnen, MuslimInnen und sexuellen Minderheiten gewesen sein sollen. Sie beziehen sich da unter anderem auch auf die, weißt du, die Forderung nach millionenfacher Remigration. Darum ging es ja auch letzte Woche bei dem Abschiebesong auf der AfD-Wahlparty in Brandenburg. In dem Antrag wird außerdem noch gefordert, der AfD ihre Parteifinanzierung zu streichen.
Aber was bräuchte es denn überhaupt dazu? Kurz mal der Rahmen. Also damit eine Partei wirklich verboten werden kann, muss sie aktiv die freiheitlich-demokratische Grundordnung verändern bzw. abschaffen wollen oder einfach die Existenz vom Staat gefährden wollen. Also aktiv gegen den Staat vorgehen. So steht es in Artikel 21 vom Grundgesetz. Und die Partei muss gegen die Kernwerte von Grundgesetz verstoßen, also Würde des Menschen, Demokratieprinzip und Rechtsstaatsprinzip. Sollte der Antrag Parteitag im Bundestag durchgehen, würde am Ende das Bundesverfassungsgericht entscheiden.
Genau, aber über so ein AfD-Verbot, da wurde ja jetzt irgendwie schon öfter diskutiert in den letzten Monaten. Das letzte Mal vor allem Anfang des Jahres, also so Januar, Februar, wo es doch die ganzen großen Anti-AfD-Demos gab. KritikerInnen warnen aber davor, dass so ein Verbotsverfahren super lang dauern könnte und der Ausgang am Bundesverfassungsgericht auch gar nicht klar sei. Und wenn sie nicht verboten werden sollte, hätte das vermutlich dann eher den gegenteiligen Effekt, also dass sich eher Menschen mit der AfD weiter solidarisieren und sie sich auch eher als Opfer darstellen kann. Ende Mai hat Bundeskanzler Olaf Scholz noch gesagt, ein Parteiverbot der AfD wäre für ihn gar kein Thema. Und dabei bleibt er auch. Also am Mittwochabend hat er gesagt, jetzt gerade seien erstmal andere Dinge angesagt. Wir machen weiter mit dem Post auf Platz 3 und das ist schon echt eine krasse Geschichte. Als ich das gelesen habe, war ich so, what? Ein Trödelhändler in Italien hatte einfach über 40 Jahre lang einen echten Picasso in seinem Wohnzimmer hängen und wusste nichts davon. Also weder wer Picasso ist, noch wie viel Geld Bilder von Picasso heute wert sind. Auf dem Gemälde sieht man eine Frau in so einem, weißt du, so einen typischen Picasso-Stil, also so abstrakt und ihre Gesichtshälften so ein bisschen versetzt, also irgendwie die Augen auf der einen Seite und der Mund auf der anderen Seite, sodass die nicht so ganz zusammenpassen. Und die Frau, die da zu sehen ist, das war in echt die französische Fotografin Dora Maar. Die war eine Zeit lang Picassos Geliebte und Muse. Und er hat auch ganz viele andere Bilder von ihr gemalt.
Ja, und dieser Trödelhändler hat das Bild in den 60er Jahren in einem Keller einer Villa gefunden und dann seiner Frau geschenkt. Erst dem Sohn von dem Paar ist dann aufgefallen, dass das Bild im Wohnzimmer aussieht wie Bilder, die er mal in der Schule gesehen hat. Die Familie hat es dann von ExpertInnen untersuchen lassen und diesen September wurde bestätigt, es ist ein echter Picasso mit einem Wert zwischen 6 und 12 Millionen Euro.
Es ist so krank. Stell dir vor, du hast sowas einfach, so einen Schatz einfach in deinem Keller liegen und weißt es nicht. Und auf Platz 4 und 5 haben wir zwei Posts über sexuelle Belästigung auf dem Oktoberfest.
Ja, in dem einen Post geht es um eine Studie über die sexuelle Belästigung von Kellnerinnen auf der Wiesn. Die Ergebnisse sind ganz schön deutlich. 76% der Kellnerinnen, also 3 von 4 Kellnerinnen, haben gesagt, dass sie schon mal belästigt wurden auf der Wiesn. Die wenigsten melden die Vorfälle. Außerdem würden die Zeltbetreiber ihre Bedienungen zu wenig über den Umgang mit sexueller Belästigung aufklären.
Und in dem zweiten Post, der diesmal ein Reel ist, gibt's Tipps für Frauen, was sie machen können, wenn sie sich auf dem Oktoberfest irgendwie unsicher fühlen oder sexuell belästigt werden. Also zum Beispiel gibt's ja so einen Safe Space, wo alle, die sich als Frau identifizieren, hingehen können. Unter den zwei Posts wurde vor allem so ein Punkt richtig krass diskutiert. Warum gibt es so viele Tipps für Frauen, wie sie mit sexueller Belästigung umgehen oder zum Beispiel die Kellnerinnen oder ein Safe Space für Frauen und warum gibt es nicht mehr Aufklärung für Männer auf dem Oktoberfest, wie sie nicht übergriffig sein können oder sexuell belästigen können.
Ja, ist auch irgendwie schade, dass wir noch an dem Punkt sind, wo man eben potenziellen Opfern sagen muss, wie sie sich besser schützen können. Wobei ja die Lösung dafür eigentlich ganz einfach ist, so einfach nicht machen. Und deshalb, ja, hoffen wir, dass sich das vielleicht in den nächsten Jahren auch auf der Wiesn ändert. Und das war's mit den Tagesschau-Posts. Und wir schauen jetzt nochmal auf andere News.
Am Dienstagabend kam die Eilmeldung rein, das iranische Regime hat Raketen auf Israel abgeschossen. Laut israelischem Militär waren es ca. 180 Raketen in mehreren Wellen. Die Armee hatte die Menschen in Israel kurz davor aufgerufen, in die Nähe von Schutzräumen zu gehen. Die meisten Raketen konnten abgefangen werden, aber es gab ein Todesopfer im Westjordanland und 2 Verletzte in Tel Aviv. Das iranische Regime ist ja ein enger Verbündeter von der Hisbollah. Dieser Angriff war für das iranische Regime die Vergeltung für den Tod vom Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah. Seit der letzten Folge ist nämlich richtig viel passiert, was man wissen muss, um zu verstehen, wie es dazu gekommen ist.
Also, letzten Freitag hat das israelische Militär den Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah bei einem Luftangriff getötet. Außerdem noch mehrere Hisbollah-Kommandeure und ein Kommandeur von der iranischen Revolutionsgarde. Am Montag hat das israelische britische Militär auch einzelne Ziele im Jemen angegriffen, die die Houthi mutmaßlich für Waffenlieferungen nutzen. Die Houthi sind nämlich Verbündete der Hamas und die hatten vorher mehrere Raketen Richtung Tel Aviv geschickt. Und so, wie schon letzte Woche angekündigt, hat das israelische Militär am Dienstag dann Bodentruppen in den Libanon geschickt und die sogenannte Bodenoffensive gestartet. Das Militär sagt, es will die Hisbollah so weit aus dem Grenzgebiet zurückdrängen, dass Israelis wieder sicher nahe der Grenze leben können. Weil die ca. 60.000 Menschen, die da in der Region wohnen, können seit Monaten nicht mehr in ihre Häuser. Genaue Todeszahlen nach dem Angriff auf Libanon gibt es aktuell nicht, aber insgesamt wurden bei den israelischen Angriffen in den letzten Wochen laut libanesischen Behörden mehrere hundert Menschen im Libanon getötet.
Die Hamas in Gaza, die Hisbollah im Libanon und die Houthi im Jemen haben eins gemeinsam. Sie werden unter anderem vom iranischen Regime finanziert. Die israelischen Angriffe waren also aus iranischer Sicht auch eine indirekte Provokation. Anfang der Woche wollten wir noch ein Interview zu der Frage machen, wie wahrscheinlich es ist, dass das iranische Regime jetzt einschreitet. Das ist inzwischen passiert und darüber sprechen wir jetzt mit Klaus Heinrich aus dem ARD-Studio Istanbul und er berichtet von dort aus auch über den Iran. Hi Klaus.
Hallo.
Im April hatte der Iran ja schon mal Raketen auf Israel abgeschossen. Viele hatten damals schon befürchtet, dass die Lage jetzt komplett eskaliert und Iran jetzt wirklich in den Krieg einsteigt. Das kam ja dann nicht. Also Israel hat ja nicht so flächendeckend zurück angegriffen, wie man sich das vielleicht gedacht hatte damals. Wie bewertest du jetzt aber diesen Angriff auf Israel aus dem Iran?
Ja, es ist, hat die Logik der Eskalation, die Iran immer selber mit zu verantworten hat. Einerseits hat er immer rhetorisch die Hisbollah, ihr habt das ja erklärt in der Einführung dieses Podcasts, die Hisbollah unterstützt, die Houthi unterstützt und auch eben die Hamas. Gleichzeitig nimmt aber der Iran sehr ungern an direkten militärischen Handlungen mit Israel teil, weil sie nicht in einen Krieg gezogen werden wollen. Dennoch ist die Eskalationslogik im Nahen Osten auf allen Seiten Auge um Auge, Zahn um Zahn, also ganz zu biblisch im Grunde genommen. Der Iran war jetzt einfach in der Defensive, musste ja doch die eine oder andere Niederlage hinnehmen, etwa die Tötung von dem Hamas-Außenchef Haniyeh mitten in Teheran, also mitten in der Hauptstadt vom Iran. Das war natürlich eine Demütigung für den gesamten Iran und vor allem für das Militär dort und die Geheimdienste, die das nicht mitbekommen haben. Und irgendwann ist diese ganze Rhetorik so aufgeschwollen, die Rache-Rhetorik, dass sie sich sozusagen in Handeln umsetzen musste. Zumal, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den Blutzoll zahlen ja nicht die Iraner, sondern die sogenannte Achse des Widerstands. Ihr habt sie ja genannt. Hisbollah, die Hamas und die Houthi-Rebellen, das sind diejenigen, die ins Risiko gehen und die Israel auch regelmäßig angreift. Aber den Iran halt nicht. Und der Iran hat natürlich kein Interesse, in einen großen Krieg gezogen zu werden mit Israel, weil dahinter steckt dann immer auch als Drohgebärde sozusagen, dass die USA auch mit einsteigen. Und das wäre dann natürlich ein großer Krieg.
Aber ich habe irgendwie gelesen, dass die Raketen, die jetzt verwendet wurden, auch nochmal anders sind. Also, dass das stärkere, schnellere Raketen waren. Also, meint es der Iran jetzt irgendwie ernster als jetzt im April zum Beispiel?
Ja, einmal war die Vorwarnzeit viel kürzer, nur ein paar Stunden. Wir werden euch angreifen. Zum Zweiten weiß der Iran, dass Israel diesen Iron Dome hat, also die Möglichkeit, diese Raketen, wenn sie angegriffen werden, abzuschießen. Und das ist auch diesmal wieder zum größten Teil passiert. Also es war ein kalkulierter Angriff. Also es war jetzt nicht der Angriff, der zeigen sollte, wir machen Israel jetzt wirklich alle und greifen Israel wirklich an mit einem hohen Blutzoll. Also es haben viele Menschen getötet werden. Das war dem Iran auch klar, sonst hätten sie viel mehr einsetzen können. Aber sie haben in der Tat eine neu entwickelte Waffe. Fatah 2 heißt die. Die ist sehr, sehr schnell. Mach 13, also 13-fache Schallgeschwindigkeit, ist wahnsinnig schnell in wenigen Minuten in Israel und könnte diesen Iron Dome tatsächlich aufgrund seiner Schnelligkeit durchbrechen. Das wäre natürlich eine neue Phase in einem Krieg. Dann wäre Israel wirklich angreifbar, wenn dieser Iron Dome geknackt würde. Das Problem ist, dass diese Mittelstrecken, dass diese Hyperschallrakete eine Reichweite von 1400 Kilometer hat und Iran und Israel sind 1700 Kilometer voneinander entfernt. Also der Iran kann es nicht von eigenem Staatsgebiet aus diese Waffe einsetzen, okay, sondern müsste beispielsweise im Irak oder in Syrien vordringen. Aber dann sind diese Länder natürlich auch mit im Krisengeschehen, wenn das passieren würde. Aber es war ein klarer Hinweis an Israel, also das ist jetzt nicht nur symbolisch, unsere Angriffe, wir können auch anders.
Jetzt sprechen wir ja schon seit Wochen von einer Eskalationsstufe nach der anderen, von einem Vergeltungsschlag nach dem anderen. Hätte es denn aus iranischer Sicht überhaupt so weit kommen müssen oder hätte es auch Alternativen gegeben?
Das ist sehr schwierig zu sagen, weil es gibt ja so eine Art Doppelstrategie beim Iran. Zum einen die harte Rhetorik gegen Israel, Vernichtungsrhetorik, großer Feind, ne? Und dann werden halt die anderen, die Palästinenser mitgenommen, die Hisbollah wird mitgenommen, die eben Israel auch zum Feind haben. Zum anderen will man aber auch sich es mit dem Westen nicht komplett verderben, nicht nur aus Angst vor einem großen Krieg, sondern der Iran hat große wirtschaftliche Schwierigkeiten und leidet unter den wirtschaftlichen Sanktionen, die zusammenhängen mit dem Atomabkommen, das vor ein paar Jahren getroffen wurde und dann von Donald Trump, als er Präsident war, aufgekündigt wurde. Das heißt, der Iran würde gerne wirtschaftlich mehr ins Geschäft kommen mit dem Westen. Das geht natürlich nur dann, wenn sie nicht in einem Krieg mit Israel sind. Das ist eine Art Doppelstrategie. Einmal, man redet weich gegenüber der EU beispielsweise und hart gegenüber Israel und gegenüber den USA ist eher ein bisschen ambivalent, mal so, mal so. Und diese Doppelstrategie droht jetzt gerade zu scheitern, weil der Krieg ja doch droht heiß zu werden und dann kann der Iran natürlich ein neues Atomabkommen komplett vergessen. Und zum anderen, wir haben in 4 Wochen Wahlen in den USA, Donald Trump könnte wieder Präsident werden und der hat ja damals dieses Atomabkommen aufgelöst und das macht den Iran sicherlich sehr nervös. Sie haben mehr ein Interesse daran, dass Kamala Harris Präsidentin wird. Da haben sie eine größere Chance, dass dieser Krieg nicht heiß wird.
Und kann man jetzt sagen, wovon es abhängt, ob es zu einem weiteren Krieg kommt oder nicht?
Vom Verhalten aller Akteure. Und die wichtigen Akteure sind Iran, Israel und USA. Der Iran müsste bei Gelegenheit, Israel wird zurückschlagen, daran gibt es keinen Zweifel, wahrscheinlich auf die Ölanlagen im Iran, aber nicht auf die Atomanlagen. Hat jedenfalls Joe Biden gesagt, dass er das nicht will. Und Iran muss dann die Füße stillhalten, wenn es dann wieder antwortet und es immer diese Antwort gibt. Und dann kann man irgendwann eine Eskalation von Auge und Auge, Zahn um Zahn, die dann einfach ein Eigenleben übernimmt und dann wird man sozusagen in eine größere Auseinandersetzung reingezogen. Noch kann man ja nicht von Krieg reden, sondern nur von Angriff und Gegenangriff. Aber diese Logik muss durchbrochen werden. Wer hat Interesse daran? Der Iran hat Interesse daran, keinen großen Krieg zu führen, weil den würden sie wahrscheinlich verlieren gegen Israel, zumal wenn die USA dazukommen. Israel hat Interesse daran, Iran weiter zu schwächen, weil sie sind jetzt sehr geschwächt und ihre Widerstandsachse ist ja sehr geschwächt. Die Houthi, die Hisbollah ist enthauptet sozusagen, Hamas ist in der Defensive. Also der Iran ist jetzt angreifbar und für Netanyahu, den Ministerpräsidenten von Israel, ergäbe sich jetzt die große Chance, den Iran für viele, viele Jahre militärisch auszuschalten, wenn nicht sogar, und davon hat er auch geredet, einen Regimewechsel im Iran herbeizuführen. Ob er das kann mit militärischen Mitteln, sei mal dahingestellt, aber das sind die Drohkulissen und die USA, hängt davon ab, wer dann Präsident ist, haben natürlich das Interesse zu vermitteln und dass es nicht weiter eskaliert, hat aber, so sieht man das in den letzten Monaten, weniger oder schwindenden Einfluss auf die israelische Kriegsführung.
Eine kleine Frage noch. Du hast gesagt, das wird noch nicht als Krieg gewertet oder du würdest es nicht als Krieg werten. Aber ich habe jetzt durchaus schon gelesen, zum Beispiel was auf jeden Fall was den Libanon angeht, dass man da schon von Krieg spricht. Also was meinst du dazu?
Es ist kein erklärter Krieg. Krieg ist ja dann, wenn das Parteien erklären. Das ist, sagen wir mal, die juristische Sache. Faktisch ist es natürlich so, dass im Libanon kriegsähnliche Zustände herrschen, weil Israel dort einmarschiert ist und bombardiert und dafür sorgt, dass die Leute hinter dieser 60-Kilometer-Zone zurückgehen sollen. Also Flüchtlingsbewegung, also all diese Aspekte, die eine kriegerische Auseinandersetzung ja häufig hat, die liegen ja schon vor. Da es aber ein unerklärter Krieg ist, Israel führt ja keinen Krieg gegen Libanon, sondern wenn, dann gegen die Hisbollah.
Genau,
würde ich das Wort selber so nicht in den Mund nehmen, aber man kann schon von kriegerischen Handlungen reden, selbstverständlich.
Danke, dass du das nochmal klargestellt hast, ja.
Klaus Heinrich aus dem ARD-Studio Istanbul. Vielen Dank, Klaus.
Gerne.
Danke dir.
In Österreich war die rechtsnationale FPÖ zwar schon 2-mal Teil der Regierung, aber letzten Sonntag wurde sie zum ersten Mal mit Abstand zur stärksten Kraft gewählt. Österreich ist also klar nach rechts gerutscht. Wir schauen deshalb noch mal kurz auf die Ergebnisse von der Nationalratswahl.
Also, die rechtsnationale und in Teilen auch rechtsextreme FPÖ hat fast 30% bekommen. Die ÖVP, die man so am ehesten mit der CDU vergleichen kann. Und die Grünen, die haben bis zuletzt zusammen regiert und die haben aber deutlich verloren jetzt bei den Wahlen. Die ÖVP, die steht bei gut 26%. Das sind 11% weniger als bei der letzten Wahl 2019. Und die Grünen, die stehen heute bei 8%. Das sind fast 6% weniger. Außerdem haben es noch die Sozialdemokraten von der SPÖ mit 21% und die neoliberalen Leos mit 9% ins Parlament geschafft. Die kommunistische KPÖ und die satirische Bierpartei haben es beide nicht über die österreichische 4%-Hürde geschafft. Da hatten wir ja noch letzte Woche im Podcast drüber gesprochen, dass die gerade in den Umfragen eigentlich es so aussah, dass sie es doch noch schaffen würden, aber haben sie nicht.
Ja, und auch wenn jetzt die Wahlen vorbei sind, heißt es aber noch lange nicht, dass es eine neue Regierung gibt. Weil keine Partei die absolute Mehrheit hat, muss sich jetzt eine Koalition bilden. Und das wird auch in Österreich schwierig, denn niemand will mit dem FPÖ-Parteichef Herbert Kickl zusammen regieren. Die ÖVP hatte vorher gesagt, Zusammenarbeit grundsätzlich ja, denn die ÖVP hat in der Vergangenheit schon öfter mit der FPÖ zusammen regiert, aber eben nicht mit der Person Kickl.
Ja, also wer ist der? Herbert Kickl, der ist in Österreich nämlich krass umstritten. Unter anderem, weil er Verschwörungstheorien verbreitet. Also zum Beispiel über die in Anführungszeichen Systemmedien und die in Anführungszeichen Systempartei, die sich seiner Ansicht nach gegen die Bevölkerung verschworen hätten. Das ist vor allem der Fall beim Thema Corona. Also in der Zeit der Lockdowns hat sich die Partei etabliert als die Partei für Corona-LeugnerInnen und ImpfgegnerInnen. Kickl selbst hat viele Verschwörungstheorien aus der Szene übernommen, zum Beispiel, dass Entwurmungsmittel gegen Corona helfen. Das Mittel war dann tatsächlich zeitweise ausverkauft in Österreich.
Und zusätzlich kommt seine Nähe zur österreichischen identitären Bewegung, die als rechtsextrem eingestuft wird. Die bezeichnet er wohlwollend als die NGO für Rechts. Eins seiner politischen Ziele ist die sogenannte Remigration, also die Deportation aus Österreich aller Menschen, die eine nicht-europäische Migrationsgeschichte haben und sich seiner Meinung nach nicht genug integriert haben. Remigration ist auf jeden Fall ein klarer rechtsextremer Kampfbegriff. Kickl verbreitet auch oft Verschwörungstheorie vom großen Bevölkerungsaustausch. Und das ist ebenfalls eine rechte Theorie, wonach angeblich die weiße Bevölkerung in Europa langsam von Migrantinnen und ihren Nachkommen ersetzt werde. Außerdem verwendet er in seinen Reden öfter mal NS-Rhetorik. Zum Beispiel bezeichnet er sich selbst als Volkskanzler. Und so haben die Nazis eben auch Hitler genannt.
Ja, und mit dem will eben niemand zusammenarbeiten, weil er die FPÖ noch radikaler gemacht hat. Die Entscheidung für die Regierungsbildung, die liegt aber sowieso beim Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Der hat eine etwas andere Rolle als der Bundespräsident in Deutschland. In Deutschland können die Parteien ja selbst entscheiden, wie sie sich zusammensetzen. Aber in Österreich gibt der Präsident einer Partei den Auftrag, eine Regierung zu bilden. Das kann die stärkste Partei sein, muss es aber nicht. Und bisher hat er aber auch noch keine Entscheidung dazu getroffen. Aber als erstes wird er tatsächlich mit Herbert Kickl sprechen und das schon heute. Mit den anderen Parteien spricht er dann Anfang nächster Woche.
Nehmen wir mal an, du bist Anwältin oder Anwalt und hast dadurch regelmäßig Kontakt mit schweren StraftäterInnen. Dann könnte es bisher so sein, dass du vom BKA, also vom Bundeskriminalamt, gelistet wurdest und vielleicht sogar heimlich überwacht wurdest. Da hat das Bundesverfassungsgericht diese Woche entschieden, das geht so nicht mehr. Das BKA-Gesetz ist in Teilen verfassungswidrig und muss nachgebessert werden. Und das schauen wir uns jetzt mal an.
Also im BKA-Gesetz, da steht drin, welche Rechte das Bundeskriminalamt hat, insbesondere bei schweren Straftaten, wie zum Beispiel Terror und organisierter Kriminalität. Zum Beispiel, welche Daten über Verdächtige gespeichert werden oder auch, ob und wie viel die Polizei Leute im Umfeld von Verdächtigen heimlich beobachten darf. Unter anderem wegen diesem letzten Punkt hatte die Gesellschaft für Freiheitsrechte eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Die GFF, also die Gesellschaft für Freiheitsrechte, das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für Menschenrechte einsetzt. Vielleicht kennt ihr ja Ulf Burmeier vom Podcast Lage der Nation, der ist da auf jeden Fall im Vorstand. Unter anderem zwei Rechtsanwältinnen und zwei Fußballfans, die hatten sich an die Gesellschaft für Freiheitsrechte gewendet.
Denn ihre Kritik war, dass mit dem aktuellen BKA-Gesetz schon beim kleinsten Anlass zu viele Daten von BürgerInnen gesammelt und gespeichert werden würden. Insbesondere, dass das BKA das Recht hat, auch Kontaktpersonen von Verdächtigen heimlich zu beobachten. Und das ging denen zu weit. Die eine Person, die mitgeklagt hat, ist eine Frau, die sich gegen Gewalt im Fußballstadion engagiert und deswegen Kontakt zu potenziell gewaltbereiten Fans hat. Ihre Daten wurden deswegen vom BKA gespeichert, obwohl sie selbst noch nie straffällig war. Außerdem können auch Rechtsanwälte davon betroffen betroffen sein, weil sie ja oft in Kontakt zu Verdächtigen stehen.
Und das Bundesverfassungsgericht, das musste jetzt abwägen. Auf der einen Seite steht die Aufgabe vom Staat bzw. vom BKA, die Bevölkerung zu schützen. Und auf der anderen Seite hat genau diese Bevölkerung aber eben auch ein Interesse daran, nicht einfach so vom Staat überwacht zu werden. Und da hat das Gericht entschieden, der Staat darf grundsätzlich überwachen, aber es muss immer klar sein, wer wieso überwacht wird und wie lange die Daten dann gespeichert werden.
Das Verfassungsgericht hat jetzt aber auch entschieden, dass das BKA-Gesetz teilweise zu weit geht. Konkret geht es einmal um die Überwachung von Menschen im Umfeld von Verdächtigen. Da sagt das Gericht, Menschen aus dem Umfeld von Verdächtigen dürfen nur heimlich beobachtet werden, wenn es konkrete Hinweise dafür gibt, dass sie auch irgendwie an eine potenzielle Straftat involviert sind. Und dann geht es noch um die Daten von Menschen, von denen die Polizei davon ausgeht, dass sie in Zukunft straffällig werden können. Auch da sind die Voraussetzungen, welche Daten die Polizei speichern darf, bisher nicht streng genug und die Schwelle dafür soll hochgelegt werden. Außerdem kritisiert das Gericht, dass in dem BKA-Gesetz nicht genau steht, wann die ganzen Infos aus der Polizeidatenbank denn auch wieder gelöscht werden.
Ja, nach dem Urteil hat das Bundesinnenministerium jetzt noch bis Ende Juli 2025 Zeit, um das Gesetz zu ändern.
Ja, jetzt könnte es aber natürlich auch Stimmen geben, die halt dann direkt an die Terrorangriffe der vergangenen Wochen denken und sich vielleicht Sorgen machen, ob das dann dazu führt am Ende, dass vielleicht mehr Verdächtige eventuell durchrutschen.
Oder so mehr Netzwerke, ne? Weil wenn du nicht die Leute drumherum beobachten kannst, ja. Aber tatsächlich hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, das BKA darf die Daten von Verdächtigen auch an andere Sicherheitsbehörden weitergeben, zum Beispiel an die Landeskriminalämter, vor allem wenn es um so Terrorismusabwehr geht. Also das Gericht verhindert es ausdrücklich nicht, dass die Polizei die Datenbanken hat und sie auch teilen darf. Also zum Beispiel, wenn es halt so um Terrorangriffe geht, da soll dann gewährleistet werden, dass sie trotzdem noch ihre Arbeit machen können.
In der nächsten News geht es um sexualisierte Gewalt. Wenn ihr das nicht hören wollt, könnt ihr in der Folgenbeschreibung einfach zur nächsten News springen. Es ist ja schon länger eine Klage gegen P. Diddy am Laufen und diese Woche gab es nochmal eine krasse Entwicklung. Das nehmen wir mal zum Anlass, über den ganzen Fall zu sprechen. Sean P. Diddy Combs ist einer der weltweit erfolgreichsten Rapper und war besonders in den 2000er Jahren super fame. Er ist der Gründer vom Label Bad Boys Record und hat Stars wie Notorious B.I.G. groß gemacht, aber zum Beispiel auch Usher entdeckt und für ihn produziert.
Mitte September hat die US-Bundesanwaltschaft gegen den US-Rapper P. Diddy Anklage erhoben. Er soll nämlich über fast 2 Jahrzehnte Sexpartys organisiert haben. Das alleine ist ja eigentlich keine Straftat, aber bei diesen sogenannten Freak-Offs sollen Frauen und Männer unter Drogen gesetzt und zu Sex mit Prostituierten gezwungen worden sein. Diese Freak-Offs, wie er die nennt, sollen in Hotels stattgefunden und teilweise tagelang gedauert haben. Diddy selbst soll dabei zugeschaut und teils gefilmt haben und er soll auch der Strippenzieher hinter diesen Veranstaltungen gewesen sein. Also er und seine MitarbeiterInnen sollen systematisch dafür gesorgt haben, seine sexuellen Fantasien zu erfüllen. Das geht jetzt alles aus einer Anklageschrift von der New Yorker Bundesanwaltschaft hervor. Diddys Anwalt sagt, er sei unschuldig.
Und diese Woche kam dann die Meldung, 120 weitere Menschen wollen jetzt gegen P. Diddy klagen. 60 Frauen und 60 Männer. Auch die werfen ihm sexualisierte Gewalt und Misshandlungen vor. 25 von ihnen sagen, dass sie bei der mutmaßlichen Tat sogar noch minderjährig waren. Die Klagen sollen wahrscheinlich im nächsten Monat eingereicht werden. Das Anwaltsteam von Diddy sagt, die Anschuldigungen seien falsch und verleumderisch.
Schon vor der Anklage von der Bundesanwaltschaft gab es mehrere zivile Klagen von einzelnen Personen gegen ihn. Zum Beispiel die Klage von seiner Ex-Freundin Cassandra Ventura letztes Jahr und zwar wegen Körperverletzung, Missbrauch und Vergewaltigung. Cassandra Ventura, das ist der richtige Name von der Sängerin Cassie und die war bei seinem Label unter Vertrag. Laut ihrer Aussagen soll sich daraus eine, ich zitiere, manipulative und zwanghafte romantische und sexuelle Beziehungen entwickelt haben. Zu einem richtigen Rechtsstreit zwischen den beiden kam es aber dann nie. Die haben sich nämlich außergerichtlich geeinigt. Die Klage von seiner Ex-Freundin hat aber einen Stein ins Rollen gebracht. Seit Mitte September sitzt jetzt Diddy in Untersuchungshaft. Insgesamt ist es also nicht das erste Mal, dass PDD vor Gericht steht und auch nicht das erste Mal, dass ihm Straftaten wie Vergewaltigung und Missbrauch vorgeworfen werden. Aber nichts davon hat bisher so viel Aufmerksamkeit bekommen wie die Anklage jetzt, die halt auch direkt von der Bundesanwaltschaft kommt. Vor allem auf TikTok und YouTube habe ich auch gesehen, geht das Thema gerade super viral.
Ja, und das liegt unter anderem daran, dass Leute jetzt versuchen herauszufinden, ob ihre Lieblingspromis irgendeine Connection zu PDD hatten und etwas gewusst oder sogar beteiligt sein könnten. Zum Beispiel schauen die während den Nullerjahren auf PDDs White Partys war. Das waren so legendäre Partys, auf denen praktisch alle vor Ort waren, die zu der Zeit Rang und Namen hatten. Wir sprechen von Leonardo DiCaprio über Usher, Eminem, Ashton Kutcher, aber auch Donald Trump und viele weitere. Man muss aber ganz klar sagen, diese White Partys kommen in dieser Anklageschrift von der Bundesanwaltschaft nicht vor und waren jetzt auch keine konkreten Sexpartys, wie es diese Freak-Offs gewesen sein sollen. Man weiß also nicht, inwiefern diese Promis was damit zu tun hatten oder nicht und ob die jetzt wirklich Anlass bieten, um da zu spekulieren. Ich finde es aber spannend, dass das diese Dynamik dieses Falls quasi vergrößert, weil man sich jetzt fragt, wer steckt denn da drin? Wer hatte Kontakt damals zu ihm? Wer könnte da eventuell was wissen? Wer könnte weggesehen haben? Wer könnte beteiligt gewesen sein? Und dass das Ganze halt dann durch so eine Plattform wie TikTok oder YouTube auch nochmal pusht.
Ja, mega. Und ich meine, so Promis haben halt einfach so eine Vorbildfunktion und gerade suchen richtig viele Leute nach Aussagen oder durchforsten Interviews oder Aussagen ihrer Lieblingspromis von damals und hoffen so ein bisschen drauf oder erwarten so ein bisschen, dass die sich dazu geäußert haben oder vielleicht interpretieren dann in den Aussagen von damals, ob sie quasi davor gewarnt haben oder wie sie das erlebt haben, diese Partys.
Ja, also man merkt auch, dass man sich da richtig tief drin verfangen kann. Also da gibt es wirklich ganz, ganz wilde Theorien, wo eventuell ein kleiner Hinweis darauf schon in Songtexten oder so versteckt sein könnte. Es geht halt auch ein bisschen darum so, was, wenn jetzt einer meiner Lieblingsmusiker da drin verstrickt war und ich den die ganze Zeit cool fand und das dann jetzt halt dann natürlich begründeten Anlass dazu bietet, zu sagen, okay, ich kann den in der Form nicht mehr unterstützen. Aber wir schauen weiter drauf, wenn es da was weiteres gibt. Wir drehen noch mal eine kleine Runde Kurz-Kurz-News mit rundum guten Nachrichten diese Woche, würde ich sagen. Und wir starten mit, ab 2027 können wir uns nämlich in der gesamten EU mit dem Smartphone ausweisen. Es gibt nämlich eine EU-Verordnung, die sagt, alle EU-Staaten müssen ihren BürgerInnen ein digitales Identity-Wallet bereitstellen. Diese Woche hat die Bundesregierung darauf reagiert und entschieden, so ein digitales, staatliches und kostenloses Portemonnaie für Deutschland zu entwickeln. In der Wallet-App soll man dann wichtige Dokumente wie den Ausweis, Führerschein oder auch Versicherten Karte digital speichern können. Außerdem soll man mit der App auch elektronisch unterschreiben können. Die Wallet-App soll freiwillig sein. Wenn ihr also an eurem Perso aus Plastik inklusive einem 6 Jahre alten Passfoto hängt, dürft ihr den natürlich trotzdem behalten.
Bist du eher Team analog und cringes Passfoto oder eher Team digital?
Ja, ich war gerade vorgestern erst bei der Führerscheinstelle, weil ich meinen Führerschein leider verloren habe. Und das ist natürlich etwas Bürokratie. Und wenn das dann digital schneller geht, dann bin ich sofort Team Digitales.
Ich glaube, ich hätte Schwierigkeiten, mich dann von meinem Pass zu trennen. Ich würde ihn auf jeden Fall so symbolisch auf jeden Fall behalten wollen.
Ja, verstehe ich. Mich würde dann auch interessieren, ob man dann in regelmäßigeren Abständen einfach das Foto tauschen kann. Das gilt ja dann für, keine Ahnung, 6 bis 8 Jahre ja mindestens, vielleicht sogar länger.
10, glaube ich, sogar 10.
Ja, und ich finde mich zum Beispiel ganz schrecklich auf meinem Perso-Bild. Und immer, wenn ich mein Perso zeigen muss, dann ist es sowas, wo dann immer so kurz drüber gelacht wird. Also ich stehe dann natürlich drüber, aber ich denke mir so, oh, wenn ich das in regelmäßigeren Abständen ändern könnte, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen.
Ich meine, man verändert sich ja auch in diesen 10 Jahren. Also es wäre eigentlich total sinnvoll, ja. Mexiko wird zum ersten Mal in seiner Geschichte von einer Frau regiert. Seit Dienstag ist Claudia Sheinbaum von der linkspopulistischen Partei Morena neue Präsidentin. Sie war mal Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt und ist promovierte Physikerin. Sheinbaum tritt in die Fußstapfen von ihrem Mentor und Parteikollegen Andrés Manuel López Obrador und will seine Politik weiterführen. Obrador ist nämlich der ehemalige Präsident in Mexiko. Also dadurch, dass er ja ihr Mentor ist und in derselben Partei ist, ist jetzt kein großer Umbruch zu erwarten. Aber mit ihr könnte Mexiko vielleicht grüner bzw. klimafreundlicher werden. Zumindest hat sie angekündigt, einen Plan vorzulegen, um die Energiewende zu beschleunigen. Ein großes Problem in Mexiko bleibt aber auf jeden Fall das Thema Kriminalität und die Macht von Drogenkartellen. Ich war ja im Januar in Mexiko und da war der Wahlkampf in vollem Gange und da waren überall immer Demos, riesige Demos in der Stadt mit Millionen Menschen und es war richtig spannend, das irgendwie mitzubekommen und die politische Diskussion darüber und da waren ja zwei Frauenkandidatinnen.
Und Großbritannien hat Schluss gemacht. Und zwar mit der Kohle. Am Montag wurde dort das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet. Das steht in Ratcliffe-on-Soar, einem 150-Einwohner-Dorf mitten in England. Damit ist Großbritannien das erste große Industrieland, das komplett auf den Klimakiller Kohle verzichtet. Wenn es nach der britischen Labour-Regierung geht, dann soll Großbritannien nichts weniger als eine Supermacht der sauberen Energie werden. Dass Großbritannien deutlich früher raus ist aus der Kohle als Deutschland, das liegt aber unter anderem auch daran, dass das Land immer noch auf Atomenergie setzt.
Und zum Abschluss schauen wir nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten. Am Sonntag wird in Litauen das Parlament gewählt. Das ist aber erstmal nur die erste Runde. Die zweite Runde findet dann zwei Wochen später statt. Dabei werden die Abgeordneten vom litauischen Parlament gewählt. Die Präsidentschaftswahlen, die waren schon im Mai. Der aktuelle Präsident ist parteilos und eher pro-europäisch und pro-ukrainisch eingestellt. In aktuellen Umfragen liegt für die Parlamentswahlen eine sozialdemokratische Partei vorne. Und am Montag ist auch der Jahrestag vom 7. Oktober 2023, also vor einem Jahr, als die Terrororganisation Hamas Israel angegriffen hat. Dafür gibt's Demos und Kundgebungen in ganz Deutschland, zum Teil jetzt auch schon am Wochenende.
Und wir sind natürlich auch ein kleiner Service-Podcast für euch, deshalb einmal hier, was sich im Oktober alles ändert. Erstmal wichtig für zukünftige oder aktuelle AutofahrerInnen, denn seit dem 1. Oktober sind nur noch richtige Winterreifen erlaubt. Keine sogenannten Matsch- und Schneereifen mehr. Das war so eine Art Mittelding zwischen Winter- und Sommerreifen. Die Winterreifen erkennt man an so einem kleinen Bergsymbol mit einer Schneeflocke. M und S auf den Reifen reichen nicht mehr aus, wenn zumindest Winterwetter auf den Straßen ist. Außerdem gibt's neue Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung. Der Fragenkatalog wird immer zweimal im Jahr aktualisiert. Also wer bald die Prüfung wiederholen muss, kann leider nicht mehr auf die alten Fragen lernen, sondern muss zumindest schauen, ob er die neuen auch drauf hat.
Und es gibt auch ein ganz bisschen mehr BAföG. Der Grundbedarfssatz liegt ab Oktober bei 475 Euro. Das ist eine Erhöhung von ungefähr 5%. Studis, die ausgezogen sind und nicht mehr bei ihren Eltern wohnen, können außerdem eine Wohnkostenpauschale von bis zu 380 Euro bekommen. Also insgesamt steigt der maximale Förderbetrag von 934 Euro auf 992 Euro. Und StudienanfängerInnen unter 25 aus einkommensschwachen Haushalten haben außerdem Anspruch auf eine einmalige Studienstarthilfe von 1.000 Euro. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr diese Folge gefunden habt und danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Julika.
Ich bin David. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und wir haben als Infotier diese Woche das Schwein. Ciao.
Ciao.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Die Polizei geht von einem weiteren Cyber-Kidnapping-Fall aus.
Wir haben den Jungen.
Er war es. Leviathan.
Habt ihr gedacht? Schwere Verbrechen.
Du warst der Hauptverdächtige im ersten Leviathan-Fall, oder?
Ja, weil Jay mir alle Hacks und Erpressungen angehängt hat.
Jay sitzt im Knast.
Und wer steckt dann hinter den Cyber-Kidnappings und der Goldmaster-Page?
Alle privaten Accounts sind da public?
Komplett gespiegelt und offen zugänglich.
Der Scheiß ist überall.
In den krassesten Leaks geht es um Spitzenpolitiker der Regierungspartei.
Die meisten feiern ihn richtig.
Lauter private Chats von Stars sind online. Inklusive Fotos.
Endlich mal jemand, der handelt, nicht nur labert.
Er schafft das, was die Polizei scheinbar nie gebacken bekommt. Er greift die Unantastbaren an.
Leviathan ging's noch nie um echte Gerechtigkeit.
Was? Er hat eine Knarre!
Ah! Hier ist alles voll Blut.
Ich werde Leviathan vernichten. Damit kommt er nicht davon.
Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.